Wir wollen heute einen Mann der Bibel betrachten, der nicht alles in seinem Leben richtig gemacht hat und der trotzdem, das sind Gottes Worte, ein Mann nach seinem Herzen war. Und ich denke, ihr wisst jetzt, wen ich meine. Es geht um David. Und von diesem David möchte ich uns gerne einen Psalm lesen, wo der Unterschied oder der Gegensatz zwischen dem Gottlosen und dem, der unter Gottes Gnade steht, ja, so deutlich wird. So möchte ich lesen, Psalm 36. Und da heißt es schon im ersten Vers, dem Chorleiter, vom Knecht des Herrn von David. Die Übertretung spricht zum Gottlosen im Innern seines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Sünde zu vollbringen, Hass zu üben. Lüge und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Bosheit ersinnt er auf seinem Lager. Er betritt einen Weg, der nicht gut ist. Böses verschmäht er nicht. Herr, an die Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, o Herr. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen trägst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen, und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Da sind gefallen die Übeltäter, sie wurden umgestoßen und können nicht mehr aufstehen.
Ja, ich bin dankbar, dass du einen Psalm gelesen hast. Und es ist immer wieder schön, wie Gott das doch so alles zusammenführt, weil wir in den Psalmen über Davids Herz, über seine Gesinnung, über sein Denken, das, was ihn bewegt, doch sehr, sehr viel erfahren. Nun, ich weiß nicht, wie lange es bei euch her ist, so im Einzelnen, dass ihr eure letzte Bewerbung geschrieben habt. Bei dem einen sicherlich länger, bei dem anderen ein bisschen kürzer. Oder wann hattet ihr euer letztes Vorstellungsgespräch? Ich stecke da momentan wieder mittendrin, aber ihr könnt euch sicherlich vielleicht auch noch ein bisschen daran erinnern, dass ihr zumindest nervös wart. Ich glaube, das kann jeder noch so ein bisschen nachvollziehen. Und warum waren wir nervös? Oder warum sind wir in solchen Situationen nervös? Weil wir sehr bemüht sind, schon mit unserer Mappe, die wir verschicken, die wir vorlegen, einen, und dann auch im persönlichen Gespräch ganz besonders, einen möglichst guten, möglichst den allerbesten Eindruck zu hinterlassen, um den Vorstellungen des möglichen Arbeitgebers möglichst vollständig zu entsprechen. Das ist unser Ziel. Und da putzen wir alles raus, von der Mappe bis zum Scheitel. Wir wollen einen guten Eindruck machen. Wir wollen uns gut verkaufen. Und da macht man sich dann auch fein, geht vielleicht vorher nochmal zum Friseur oder kauft sich ein Jackett. Habe ich auch schon gemacht. Und heute im Internetzeitalter informiert man sich klugerweise auch schon mal vorab über den Betrieb oder die Firma, dass man nicht so ganz unwissend in dieses Gespräch geht. Man bereitet sich vor. Man möchte in jedem Fall und um jeden Preis dem Chef oder zumindest dem Personalchef gefallen und seinen Vorstellungen von einem guten und zuverlässigen Arbeitnehmer entsprechen. Die Frage ist, will ich meinem Gott genauso gefallen? Wie wichtig ist es mir, meinem Gott zu gefallen? Nun, bei Gott brauchen wir uns nicht bewerben, denn wir haben den Job schon. Er hat uns schon längst zum Dienst berufen. Und das ist kein Verdienst unserer Bemühungen, sondern ein Geschenk seiner Gnade. Wir haben uns nicht darum beworben, sondern alles, was wir haben, was wir in Jesus haben, ist ein Geschenk von Gottes Gnade. Da konnten wir und mussten wir gar nichts zu tun. Alles ist einfach anzunehmen. Trotzdem sucht Gott Menschen, die nach seinem Herzen sind. Und das ist ja das Thema heute Morgen, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Wie werde ich ein Mensch oder wie bin ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes, an dem Gott seine Freude hat? Und Menschen nach dem Herzen Gottes sind Menschen, die versuchen, Gott um jeden Preis zu gefallen. Und zwar nicht durch ihr Äußeres, durch ihr schickes Auftreten, sondern vorrangig durch ihr Inneres. Der Personalchef würde hier heutzutage von sogenannten Soft Skills sprechen. Das sind innere Qualitäten, also persönliche Interessen und Neigungen oder das Sozialverhalten oder andere Persönlichkeitsmerkmale. Die sind heute neben dem Auftreten und neben der Qualifikation auch ganz, ganz wichtige Kriterien für das Auswahlverfahren. Was ist in dem Menschen drin? In 1. Samuel lesen wir auch von einem Auswahlverfahren. Israel hatte Verlangen nach einem König, weil die anderen Völker auch Könige hatten und Gott hat ihnen den Saul gegeben. Nun, der Saul war ein junger, schöner und bescheidener Mann, einen Kopf größer als alles Volk und damit eigentlich der ideale Kandidat für den Posten des Königs. Eine imposante Erscheinung. Den konnte man vorne hinstellen. Er war eine gute Galionsfigur. So, der Saul hat mit Sicherheit allein schon durch das, was er körperlich, physisch darstellte, voll und ganz die Erwartungen des Volkes Israel an einen König erfüllt. So, Gott hat dem Volk, hat seinem Volk einen König nach ihrem Herzen gegeben. Einen großen, starken Mann. Aber wenn wir dann in die Bibel gucken und die Geschichte Sauls mal so weiter verfolgen, dann sehen wir, dass Israel an Saul lernen muss, dass unsere Maßstäbe und damit die Dinge, die nach unserem Herzen sind, nicht unbedingt auch gut für uns sind. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. So, das wahrscheinlich das Wenigste von dem, wo wir meinen, dass das gut ist für uns, für unser Leben, für unsere Seele, was in unseren Augen so wertvoll und so wichtig ist, ist in Gottes Augen ganz anders bewertet. Aber zunächst einmal wurde Sauls Herz vom Herrn verändert. Zum Positiven verändert. Und immer wieder ruhte auch der Geist Gottes auf ihm. Aber Saul wollte letztendlich sich und sein Königtum Gott nicht wirklich unterordnen und er wurde Gottes Reden immer öfter ungehorsam. Und was die Sache so besonders schlimm machte bei ihm, war, dass er ja immer wieder vorgab, diese Dinge im Namen Gottes zu tun. Und so erlebt Israel, dass Saul an seinem fortwährenden Ungehorsam letztendlich scheitert und Gott seinen Geist von ihm nehmen muss und ihm das Königtum entziehen muss. 1. Samuel 13, und wer eine Bibel hat, kann da ruhig schon mal aufschlagen, da bleiben wir so ein bisschen im 1. Samuel. 1. Samuel 13, 13 und 14, da lesen wir das, dass der Samuel zu dem Saul geht und sagt, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Das war das Urteil über den Mann nach dem Herzen des Volkes. Gott hat ganz andere Maßstäbe. So, nachdem Gott seinem Volk einen König nach ihrem Herzen, nach ihrer Vorstellung gegeben hatte, hat er als Nachfolger Sauls nun einen Mann bestimmt, der nach seinem Herzen war. Jetzt ist es natürlich spannend zu erfahren, wie sieht so ein Mensch nach dem Herzen Gottes aus? Und wie werde ich ein Mensch, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes? Oder bin ich das schon? Wunderbar. Und wieder gebraucht Gott jetzt den Samuel, um auch den Nachfolger Sauls zu finden und zum zukünftigen König über Israel zu salben. 1. Samuel 16,1. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und so geht der Samuel nach Bethlehem und nimmt nach und nach so die Söhne Isais in Augenschein. Und der erste Sohn kommt rein in den Raum und Samuel ist zunächst beeindruckt von seinem Aussehen. Es muss auch so ein Riesenlackel gewesen sein, großer, imposanter Typ. Und dann lesen wir aber 1. Samuel 16,7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Gott schaut weiter als wir, viel tiefer, als wir je einen Menschen beurteilen können, in einen Menschen hineinschauen können. Und so ging es dann weiter, Verse 10 bis 13. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle? War's das schon? Und er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hergekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. So, das gute Aussehen, was hier David bescheinigt wird, die habe ich schon früher verwechselt, die beiden, ist ein Zeichen, um seine Jugend hervorzuheben. Nicht, dass wir das missverstehen. Gott hat nicht den David erwählt, weil er ein gutes Aussehen hatte und so schön rötlich war und so schöne Augen hatte, sondern es beschreibt einfach, dass er sehr jung war. Interessant ist hier zunächst wieder, dass Gott nicht den Erstgeborenen erwählt, sondern, wie wir es ja schon auch am Freitag betrachtet haben, nach seinem souveränen, überlegenen Willen unabhängig von der menschlichen Erbfolge erwählt. Und auch hierin sehen wir, wie gut Gott die Herzen der Menschen kennt. Wir sehen immer nur das Vordergründige, aber der Herr sieht das, was wirklich dahinter ist und was wirklich im Herzen eines Menschen ist. Und so ist der Mann nach seinem Herzen der, der im Verborgenen treu seinen Hirtendienst tat. Ich habe mich früher immer gefragt, als ich die Geschichte schon in der Sonntagsschule gehört habe, mich genau daran erinnern, habe ich mich immer gefragt, hat er den vergessen, seinen eigenen Sohn? Gut, nun wusste Isai ja nichts, noch nichts davon, was Samuel vorhatte. Aber der David war ganz bescheiden, ist er seiner Arbeit nachgegangen und hat treu seinen Hirtendienst getan. Eine Tätigkeit, die damals so gut wie kein Ansehen hatte. So, hier wird schon deutlich, dass Menschen nach dem Herzen Gottes keine großen Persönlichkeiten sein müssen. Weder durch ihre Körpergröße noch in ihrem Ansehen. Das ist nicht wichtig. Und da lesen wir in 1. Korinther 1, 26 bis 29, schreibt der Paulus: Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande machen, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Was hatte Gott zu Samuel gesagt? Er sieht das Herz an. Du siehst, was vor Augen ist. Ich sehe das Herz an. So, das Entscheidende für die Auswahl Gottes war nicht das schöne Aussehen Davids und damit seine Jugend, sondern seine Herzenshaltung Gott gegenüber. Gott hätte ja auch sagen können, der ist viel zu jung. Rein objektiv betrachtet. Nein, er hat sein Herz angeschaut und sein Herz gesehen. Das war für Gott das wirklich Entscheidende. Nun viel später, und das schiebe ich jetzt mal ein, als David seinen eigenen Sohn Salomo dann als Nachfolger bestätigt, wird das wieder deutlich. 1. Chronik 28,9 lesen wir das. Da sagt David zu ihm: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. So Gott können wir nichts vormachen. Und das, was er dem Salomo hiermit auf dem Weg gibt, war auch sein eigener Herzenszustand. David suchte den Herrn von ganzem Herzen. Das heißt, sein Herz war im Einklang mit Gottes Herzen. So ein Mensch nach dem Herzen Gottes hat ein Herz, das im Einklang ist mit Gottes Herzen. Im Psalm 119 wird besonders deutlich, was David in seinem Leben wirklich wichtig war, nämlich das Wort Gottes. Er liebte das Wort und er suchte den Willen Gottes mit aufrichtigem Herzen. Psalm 119 hat man so drei Verse rausgenommen, die das so ganz deutlich machen. Der Vers 5, da schreibt er: O, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Verse 10 und 11, mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und in Vers 16, an deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. Das ist Gottes Wort und seinen Willen suchen. Und darüber hinaus bittet er immer wieder: Lehre mich, lass mich verstehen deine Vorschriften, öffne meine Augen. Das ist das, was David betet, was in seinem Herzen war. Das war sein Verlangen. Es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was David hier über seine Beziehung zu Gott schreibt. Es lohnt sich, den 119. Psalm einmal durchzuarbeiten, weil er ein wunderbares Zeugnis aufrichtiger Liebe zum Herrn und zu seinem Wort ist. Und davon war Davids Leben geprägt. Und wenn wir weiterlesen, werden wir entdecken, dass die Psalmen durchdrungen sind vom Lobpreis und der Anbetung Gottes. Auch das war Teil seiner Beziehung zum Herrn, Teil seiner Herzenshaltung. Nun, das Nächste, was bemerkenswert in Davids Leben ist, ist die Tatsache, dass er, nachdem er durch Samuel dann zum Dienst geweiht wurde, gesalbt wurde als zukünftiger König, noch jahrelang warten musste und auch jahrelang warten konnte, bis er das erste Mal offiziell einen Thron bestiegen hat. Und das war der Thron über Juda. Und danach musste er noch 7 weitere Jahre warten, bis er König über ganz Israel wurde. Wie schwer fällt mir oft das Warten. Geht wahrscheinlich nicht nur mir so. Ganz besonders, wenn Gott eine Sache in Aussicht stellt und ich denke, prima, super, ist auch absolut so nach meinen Vorstellungen, dann mal drauf los. Die Zeitpunkte Gottes sind so wichtig. Gott sagt manche Dinge, spricht in unser Leben, aber sein Zeitpunkt ist wichtig. Das, was Gott verheißt, ist auch an einen Zeitpunkt gebunden. Und da fällt es uns oft so schwer zu warten. Was hat David gemacht? In dieser ganzen Zeit hat er sich dem Handeln und der Zeitplanung Gottes untergeordnet. Er hat nicht sein Amt und damit sich selbst wichtig genommen, sondern den Willen Gottes. Er hätte auf seiner Flucht vor dem eifersüchtigen Saul 2-mal die Möglichkeit gehabt, den Weg zum Thron für sich abzukürzen, indem er Saul umbrachte. Das ist ja immer wieder die Lüge Satans. Ja, kürz doch ab. Du musst nicht Gottes beschwerlichen Weg gehen, du kannst das abkürzen. Die Möglichkeit hätte er gehabt. Aber weder in der Höhle von Engedi noch in der Wüste Sif vergreift er sich an Saul, sondern überlässt es dem Herrn, über Saul zu richten. Und hier sehen wir erneut einige der Herzenseigenschaften von David. Er kann geduldig auf das Handeln Gottes warten und er glaubt, dass Gott handelt und ihn aus allem erretten kann. Gerade in der Zeit, in der er auf der Flucht war. Und David war ja nicht nur einmal auf der Flucht. War sein Leben anstrengend. Und nachdem David Sauls Leben ein zweites Mal verschont hatte, sagt er zu ihm, 1. Samuel 26, lesen wir das Vers 24, siehe, wie dein Leben heute in meinen Augen hochgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben hochgeachtet werden in den Augen des Herrn. Und er möge mich retten aus aller Bedrängnis. Das ist der Glaube, dass Gott handelt zu seiner Zeit und dass Gott retten kann. Denselben Glauben hat David im Kampf gegen Goliath bewiesen. 1. Samuel 17, 36. Und David fuhr fort, der Herr hat mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des, oder der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Die hatten alle Angst, als der Riesenkerl da stand und sich lustig gemacht hat über das Volk Gottes. Alle den Kopf eingezogen und der kleine Kerl wird von seinem Vater hingeschickt, bring deinen Brüdern mal was zu essen, geh mal in die Schlacht rein, bring denen mal ein bisschen was vorbei und er kriegt das so nebenbei mit und fragt dann zweimal nach, was ist mit dem Mann, der den erschlägt, den großen Kerl? Und sein ältester Bruder schimpft dann noch mit ihm und sagt, hast du die Schafe allein gelassen? Wer ist denn jetzt bei den Schafen? Ja, so ganz menschliche Geschichten so innerhalb der Familie. Und David erkennt, dass es zu wagen ist, mit dem Herrn gegen diesen Goliath zu kämpfen und gegen diesen Goliath zu siegen. Und er weiß, dass er nur siegreich sein kann, wenn Gott auf seiner Seite steht. Verse 45 bis 47, 1. Samuel 17 sind wir noch. Und David antwortete dem Philister, also dem Goliath, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Also drei schwere Waffen. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Welch ein Vorbild unerschütterlichen Glaubens, dass Gott handelt und dass Gott Sieger ist. Und wenn wir jetzt noch mal genau hinschauen, dann werden wir sehen, dass es David in dieser Sache einzig und allein um die Ehre Gottes ging. Schauen wir uns seine Motivation an. Er wollte nicht als Held gefeiert werden, sondern er fürchtete um die Ehre Gottes. Und in Vers 26 sagt er dann, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Mit welchem Recht tut er das? Wie kann er den lebendigen Gott verhöhnen? Für David war klar, dass Gottes Ehre bei dieser Sache unmöglich in den Dreck gezogen werden konnte. Das ist Ehrfurcht vor der Größe des lebendigen Gottes, wenn ich um seine Ehre fürchte und alles daran setze, alles riskiere, damit nur Gott in meinem Leben zur Ehre kommt. Deswegen kann ich unmöglich dem Feind das Feld überlassen. Die Grundvoraussetzung ist hier allerdings der unerschütterliche Glaube an die Größe und die Macht Gottes. Was hat diesen festen Glauben bei David bewirkt? Was bewirkt den Glauben bei uns? In Kapitel 16, 13 haben wir es bereits gelesen. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. So Menschen nach dem Herzen Gottes leben aus der Kraft seines Geistes. Sie lassen sich durch seinen Geist stärken und leiten. Sie sind ein Geist mit ihm, eines Geistes, eine Gesinnung mit Jesus. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Dazu werden wir aufgefordert, eines Geistes mit ihm zu sein. In Jesaja lesen wir ein prophetisches Wort, das deutlich macht, dass David allerdings nur der Vorläufer auf ein viel größeres Königtum war, nämlich das Königtum Jesu. Und von daher deutet dieses Wort klar auf Jesus hin, aber wir sehen darin, wie sehr David schon in der Gesinnung Jesu lebte. Ich möchte es mal lesen, Jesaja 11, Vers 1 und 2. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Das haben wir, sehen wir schon in Davids Leben. Nun, die Menschen des alten Bundes waren noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt und versiegelt, wie wir das im neuen Bund in Jesus sind. Aber Gott legte auch schon damals seinen Geist auf Menschen, die er gebrauchen wollte. Aber Gott konnte seinen Geist auch wieder wegnehmen, so wie er es bei Saul tun musste, weil Saul nicht nach dem Geist Gottes handelte. Von David hingegen lesen wir, dass er an einem Punkt, an dem man ihn steinigen wollte, lesen wir aber, David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. 1. Samuel 30, 6. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das geht nur in der Verbindung mit dem Herrn, in der Kraft des Geistes. Und der Geist des Herrn konnte dauerhaft auf David bleiben, lesen wir hier. Und David war sich der Realität und des Wirkens des Geistes Gottes in seinem Leben völlig bewusst. Er wusste, dass er das nicht aus eigener Kraft tut, was er tut, sondern durch die Kraft Gottes. Und als er sich selber in der Sache um die Bathseba in tiefe Schuld verstrickte, wir kennen, denke ich, alle die Begebenheit, da war es seine große Angst, dass Gott seinen Geist von ihm nehmen könnte. Denn er wusste, dass Sünde sein Verhältnis zu seinem Gott schwer belastete. Und dann kommt ja der Nathan zu ihm und tadelt, ermahnt ihn. Und dann sehen wir in Psalm 51, wie es in David innen drin aussieht. Wir sehen ja so in den Geschichtsbüchern immer so das Vordergründige, das, was passiert, aber das, was in Davids Herzen passiert, entschuldigt, das sehen wir in dem Psalm, finden wir immer wieder in dem Psalm. Deswegen sind die Psalmen so ganz wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen. Und dann betet er Psalm 51, 12 bis 14, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ein beständiger Geist, darum bittet er. Auch das ist die Herausforderung für unser Leben, dass wir doch ausharren, beständig in Verbindung mit dem Herrn bleiben. Die Beständigkeit. So, hier sehen wir, wie sehr ihm die Trennung von Gott durch die Sünde wehtat und wie groß seine Sehnsucht nach der Wiederherstellung der Gemeinschaft mit dem Herrn war. Auch das zeichnete ihn aus. So, er ließ sich von Nathan zurechtweisen und tat echte Buße, indem er umkehrte. Und wie schwer fällt es uns doch immer wieder, wenn Gott uns unsere Schuld vor Augen hält, und manchmal wehren wir uns ziemlich lange dagegen, bis wir doch erkennen müssen, ja, hier war ich Gott ungehorsam. Aber auch in diesem Moment war es nicht Davids königlich erhabene Stellung, die ihm wichtiger war. Er hätte ja den König, den King raushängen lassen können. Was willst du denn von mir? Was willst du mir erzählen, was ich falsch mache? Ich bin der König. die Leibwache rufen können. Es ist bemerkenswert, dass sich ein König das sagen lässt. Du hast gesündigt, du warst ungehorsam. Und so werden Menschen nach dem Herzen Gottes immer auch zu Fall kommen. Leider sind wir noch nicht immun gegen die Sünde. Aber wichtig ist, dass wir uns unter die Vergebung stellen und umkehren. Martin hat es mal in der Predigt gesagt, schon lange her, aber ich habe seitdem nicht mehr vergessen, so manche Sätze bleiben doch hängen. Die Katastrophe unseres Glaubenslebens ist nicht das Fallen, sondern das Liegenbleiben, wenn wir in der Sünde verharren. Wenn wir uns nicht ermahnen lassen, nicht korrigieren lassen, dann fängt die Katastrophe an, nicht wenn wir fallen. Das wird uns leider immer wieder passieren. Aber in Jesus haben wir Vergebung, weil wir vor Gott gerecht gemacht worden sind durch sein Blut. Und Gottes Vaterherz freut sich, wenn seine Kinder zu ihm umkehren. Lukas 15,7 sagt Jesus selbst, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Auch hier geben uns die Psalmen Zeugnis davon, wie David immer wieder umgekehrt ist und immer wieder die Gemeinschaft mit dem Herrn gesucht hat. Es war ja nicht der einzige Bockmist, den er gebaut hat. Ein aufrichtiges Herz kann auch die eigene Schuld erkennen und bekennen. Und das ist etwas, was Gott gefällt. Nicht die Sünde, aber ein Sünder, der umkehrt. Da hat Gott seine Freude daran. Da hat der Himmel seine Freude daran, haben wir gelesen. Eines möchte ich noch hervorheben, und das ist Davids Liebe und seine Vergebungsbereitschaft für seine Feinde. Auch hierin sehen wir seine Jesusähnlichkeit. Das erste Mal wird das deutlich bei dem Tod von Saul. Saul hatte sich das Leben genommen, weil sein Waffenträger war es, sich nicht getraut hatte, hat er selbst gemacht. Und als David vom Tod Sauls erfährt, dann lesen wir nichts davon, dass er darüber triumphiert, sondern er stimmt ein Trauerlied an über den Mann, der ihm so viel Leid zugefügt hatte, wegen dem er so lange auf der Flucht war. Und der Saul hat es ihm ja wirklich nicht leicht gemacht. 2. Samuel 1, 19 und 23. Da sagt er in diesem Lied, deine Zierde, Israel, liegt erschlagen auf deinen Höhen. Wie sind die Helden gefallen, Saul und Jonathan, die Geliebten und Liebenswerten. So liebevoll spricht David hier über Saul. Das ist nicht selbstverständlich. Menschlich gesehen ist das nicht nachvollziehbar. Deine Zierde, die Helden, die Geliebten, der Liebenswerte. Jonathan ist ja auch mitgefallen. Da war ja noch eine tiefe Freundschaft zu diesem Mann. Aber dass er so über Saul spricht, ist etwas, was der Geist Gottes ihm schenken konnte. Und eine zweite Situation ist die, als David wieder vom Tod eines Menschen erfährt, und zwar vom Tod seines Sohnes Absalom, der ja einen Aufstand gegen ihn angezettelt hatte und ihn ja stürzen wollte und ihm somit auch zum Feind wurde, sein eigener Sohn. Und hat David die Zügel locker gelassen, und das war seine Schuld an der Stelle, und hat Absalom nicht rechtzeitig in die Schranken gewiesen. Da hat er sich auch schuldig gemacht. Aber wieder reagiert David nicht mit Bitterkeit, sondern auch hier trauert er aufrichtig um seinen Sohn, der ihm doch auch so viel Leid zugefügt hatte. Und das ist interessant, 2. Samuel 19, 5 bis 7. Und der König hatte sein Gesicht, also David sein Gesicht verhüllt, und der König schrie mit lauter Stimme, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Da ging Joab zum König ins Haus hinein und sagte, du hast heute das Gesicht aller deiner Knechte schamrot gemacht, die heute dein Leben gerettet haben und das Leben deiner Söhne und deiner Töchter und das Leben deiner Frauen und das Leben deiner Nebenfrauen, indem du liebst, die dich hassen. Und hast, die dich lieben. Du hast heute bekundet, dass dir Oberste und Knechte nicht sind. Ja, heute erkenne ich, wenn Absalom am Leben wäre, wir alle heute aber tot, das wäre dann recht gewesen in deinen Augen. So hier führte Davids vergebende Haltung bei seinem Neffen Joab zu völligem Unverständnis, sodass er ihm sogar vorwirft, die zu lieben, die ihn hassen. Wie kannst du einen Mann lieben, auch wenn er dein Sohn ist, der dir so viel Leid zugefügt hat? Wie kannst du jemandem vergeben, der so böse zu dir ist? Bist du eigentlich verrückt? Du musst doch was tun, du musst es ihm heimzahlen. Menschen ohne den Geist Gottes können das nicht verstehen. Nun, David ist uns noch in vielen anderen Dingen ein mutmachendes, aber auch ermahnendes Vorbild, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und ich könnte noch so viel über David sagen. Es gibt noch so unendlich viel. Deswegen mache ich hier jetzt einfach mal doch einen Punkt. David, ein Typus auf Jesus hin, also da steckt noch wahnsinnig viel drin. Aber jeder von euch hat ja eine Bibel und ihr könnt es selber nachlesen. Warum war David ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Das war ja die Frage, die Ausgangsfrage. Weil er Gottes Wort und Willen liebte. Weil er nicht eigene, sondern Gottes Ehre suchte. Weil er bedingungslos Gott glaubte und vertraute. Weil er seine Schuld vor Gott offenlegte und immer wieder bereit war zur Umkehr. Weil er mit liebendem Herzen vergeben konnte, haben wir eben betrachtet. Und weil er aus der Kraft Gottes lebte. Weil er sich seiner eigenen Unfähigkeit, seines eigenen Unvermögens bewusst war. Und das soll auch in unserem Leben so sein, soll auch in meinem Leben so sein, dass wir wissen, ohne Jesus können wir nichts tun. Alles, was wir sind und haben, ist Gnade. Deswegen können wir und sollen wir ohne ihn nichts tun. So, und wenn wir heute Morgen in den Liedern singen und gesungen haben, ich will dein Herz erfreuen, ein Wohlklang für dich sein. Meines Herzens Reden mögen ihm wohlgefallen, glaube ich, noch nicht gesungen. Lass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich habe, dein Herz berühren. Dann mag der Herr es uns schenken, dass das wirklich unser aufrichtiger Wunsch ist, Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes zu sein, an denen er seine Freude hat. So möchte ich mit Psalm 147, Vers 11 schließen. Da steht, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Amen.